Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste kennen sich mit Castingshows oder zumindest mit dem Weg aus, wenn man eine Jury von sich überzeugen möchte. Zum einen Buddha, der bei Rap Tags, einer Rap Casting oder Contest Show, seine ersten Schritte gemacht hat und wir dort auch schon quasi Berührungspunkte miteinander hatten. Und auf der anderen Seite Alicia Ava, die erst bei The Voice und dann bei DSDS klassische Casting-Erfahrung gemacht hat und heute die Musik macht, die sie machen möchte. Mit ein bisschen mehr urbanen Kontext als in diesen Plattformen vielleicht möglich. Und deshalb möchten wir mit beiden heute darüber sprechen, was eigentlich eine gute Rap-Casting-Show braucht, damit sie funktioniert und gut wird. Das alles jetzt beim Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch vor Hohen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Happy Birthday to you.
Oha, Yannick.
Nachträglich. Nee. Nachträglich. Yannick, wie war das Wochenende?
Ja, war gut,
vier
danke.
Tage nur gefeiert, ne, quasi?
Durchgehend, ja. Ey, das ist ja, wenn du mir hier im Podcast für mich singst, ist es genauso unangenehm, wie wenn Menschen live für mich singen. Sowas mag ich ja gar nicht.
Ja, und dann auch noch so schlecht wie ich, ne?
Ja, daran liegt's nicht mal wirklich. Aber danke, Nico, danke für den Einsatz.
Normalerweise stelle ich immer so eine lapidare Frage, wie das Wochenende für dich war und was du gemacht hast. Ich weiß, ich war dabei, ich habe dir in die schrägen Augen geguckt, während du deinen Geburtstag gefeiert hast. Trotzdem sind wir heute fit und ich kann nicht singen, das wissen wir jetzt alle. Es wäre cool, wenn du erzählen kannst, wen wir hier dabei. Mindestens 50% haben davon eine bessere Stimme als ich, wenn es um Mikrofonarbeiten geht. Wahrscheinlich sogar 100%, ohne
ja, zu wahrscheinlich, wollen. Wahrscheinlich. Zwei wunderbare Gäste wieder diese Woche am Start, die, glaube ich, beide talentierter sind, was das Ganze angeht, als du.
Nicht nur, glaube ich.
Ja. Gast Nummer eins, mal wieder eine Stammtischpremiere. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Alicia Ava ist heute bei uns. Ehemalige Kandidatin bei The Voice of Germany. Bei DSDS war sie dabei. Danach die Karriere immer weiter fortgeschritten, in verschiedenen Formaten zu sehen, auch unter anderem bei RTL Plus, Hip Hop, The Future is Female. Ja, man kommt schwer an ihr vorbei. Schön, dass du hier bist. Moin.
Hello. Dankeschön. Das war eine richtig schöne Einleitung. Ich war gerade so, ja, stimmt. Das habe ich auch gemacht. Ja, also, geil. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch heute.
Ich hoffe, du weißt, worauf du dich eingelassen hast.
Ich muss sagen, ich bin tatsächlich, obwohl es ja in Anführungszeichen nur eine Podcast-Aufnahme ist, jetzt kein Live-Auftritt, bin ich sehr nervös ein bisschen trotzdem.
Ja, aber das liegt an einem Gast, an dem zweiten Gast, den wir haben.
Oh.
Ja, unser zweiter Gast war vor, ich glaube, fast einem Jahr das letzte Mal hier bei uns im Stammtisch. Aber, Nico, ihr habt euch ja zum Glück zur Überbrückung sozusagen in Kiel, in seiner Heimatstadt zum großen Interview getroffen. Die Rede ist von Buddha. Schön, dass du da bist. Und wer das Interview nicht gesehen hat, Anlass ist sein neues Album Kaltes Wasser, kommt Ende des Monats raus, unbedingt nochmal nachholen. Schön, dass du hier bist.
Ja, Mann. Ganz genau. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
Weißt du, Buddha, was mir aufgefallen ist, gerade in Bezug auf unser Gespräch, dass wir ja einen Berührungspunkt hatten, der weit vor unserem Treffen war, den ich gar nicht mehr so auf dem Sender hatte, der eher mit einer, ich würde dann doch sowas sagen wie Rap-Casting-Show zu tun hatte. Wird sich dagegen wehren? Das war kein Casting, ne?
Also ich meine das nicht despektierlich irgendwie, wenn ich sage, das ist für mich keine Castingshow gewesen, aber für mich ist eine Castingshow eher immer etwas, was so länger geht, was so, wo du dich öfter auch beweisen musst und so, wie jetzt dann zum Beispiel bei DSDS oder sowas, bei diesem Rap-Text, das war ja so, okay, du reichst einen Song ein, kriegst eine Bewertung, kannst ihn dann live performen und dann gewinnst du was. Also das war, deswegen war das für mich eher so diese Contest-Style. Aber klar, man kann das auch als Castingshow im Endeffekt sehen, so.
Fakt ist, du hast nicht gewonnen. Fakt ist, das ist, du bist nicht ins große Fernsehen geraten damit. Das hat dann Alicia auf ihrer Seite gemacht. Du hast ja so ein paar Formate durchgespielt, dass dann vielleicht auch der ein oder andere da draußen dann davon mehr mitbekommen hat. Yannick mit der Redaktion hat sich überlegt, lass doch mal ein Ding draus machen, weil ich ihn schon ein paar Mal vollgequatscht habe mit so ein paar Ideen bezüglich Rap-Casting-Shows, was ich in anderen Ländern gesehen habe. Und dann hat er sich gedacht, reden wir mal drüber und hat euch eingeladen. Oder, Yannick?
Ja, voll. Aufhänger ist so ein bisschen The Voice Rap, die Rap-Variante von The Voice of Germany, wo Alicia ja teilgenommen hat. The Voice Rap soll noch dieses Jahr in Deutschland ins Fernsehen kommen. und ist ja so ein bisschen die erste große Rap-Casting-Show in anderen Ländern, speziell in den USA und jetzt auch in Frankreich. Ist ja mit Rhythm and Flow schon auf Netflix eine sehr, sehr große Show, sehr erfolgreich am Start. Und ja, jetzt kommt das Ganze nach Deutschland. Wir wollen einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie das Ganze aussehen kann, was ihr von dem ganzen Ding überhaupt so haltet, weil Castingshows in Deutschland sind ja auch manchmal einfach noch so ein bisschen Klischee, vorurteilshaft behaftet, sag ich mal. Und jetzt, wenn das Ganze klar irgendwie so eine Rap-Variante bekommt, ist das natürlich nochmal vielleicht so zwei Welten, die auf den ersten Blick noch gar nicht so zusammenpassen. Genau, und darüber sprechen wir einfach heute mal und fragen uns, wie funktioniert eine gute Rap-Casting-Show?
Alisa, ich muss dich sofort reinholen. Ich gehe mal davon aus, dass vertraglich das meiste mittlerweile verjährt ist, sodass du offen darüber reden kannst. Aber wie gut haben für dich Castingshows funktioniert?
Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite denke ich mir so, okay, ohne diese Castingshows würde ich jetzt zum Beispiel auch vielleicht gar nicht mit euch hier sitzen. Sonst würde mich vielleicht kein Mensch kennen, weil das Talent und ich als Mensch war auch vor den Castingshows gleich. Aber ich habe einfach diese Sichtbarkeit dadurch bekommen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, hast du bei so klassischen Castingshows einfach einen Stempel, den du sehr schwer los wirst, so wenn du nicht einfach wirklich dran bleibst. Und bei mir war es auch, glaube ich, irgendwie eine Ausnahme, weil mein ganzes Casting irgendwie auch eine komplette Ausnahme war, gerade bei DSDS. Und ich glaube aber, dass wenn man das jetzt auf dieses neue Format The Voice Rap bezieht, glaube ich, dass es nicht so schlimm ist, wenn man aus einer Castingshow kommt oder wenn das ein Castingformat ist, weil ich erinnere mich an diese Clubhouse-Zeiten. Wisst ihr das noch? Da hatte doch Farid, war das Farid, der dieses Rap-Format da gestartet hat? Und es hat ja kein Schwein interessiert, ob das jetzt so ein Contest war, sondern die Leute haben diese Sichtbarkeit bekommen und die fanden das cool. Weil Rap ist einfach viel cooler als so Pop. Also so DSDS und The Voice gucken halt meine Eltern, aber ich glaube, so Buddha, du zum Beispiel wahrscheinlich nicht so. Und ich glaube, wenn man so ein Rap-Format hat, ist es, glaube ich, cooler einfach für die Leute.
Ja, also Real Talk bin ich auch vor, lass mich raten, 18 Staffeln bei DSDS ausgestiegen, glaube ich. Das erste oder zweite Mal habe ich mir das noch angeguckt. Danach habe ich das System verstanden und habe mich da nicht drin wohlgefühlt. Bin aber dann bei Hustle und Flow zum Beispiel hängen geblieben. Und habe ja auch selber bei Rap Tags, glaube ich, 3-4 Jahre die Jury mitgemacht, weil ich es ja schon irgendwie spannend finde. Denn oder der Punkt, den ich dabei interessant fand, und das ist ja dann ehrlich der klassische Weg, der auf diesem Weg kam und das es ja immer mal wieder gibt, ist, aus Rap heraus Talent zu fördern und zu suchen. Hast du dann das Gefühl, dass es dir für deinen Weg trotzdem geholfen hat, irgendwie, und wenn es nur mal das Feedback von Leuten auf der Bühne zu kriegen, die vielleicht schon eine oder andere Platte rausgebracht haben?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, für mich ist, also in dem Moment habe ich es quasi eher so als, ich habe die Chance auf die Bühne zu kommen gesehen so. Heute jetzt im Rückblick ist es eine von vielen Stationen einfach bis heute gewesen so quasi. Deswegen, also war schon wichtig auch auf jeden Fall irgendwie. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was der Gewinn war. Ich glaube, erster Platz war irgendwie ein, was war das, bei Chapter One oder so?
Vertrag bei Chapter One.
Genau.
Also Major Label Deal, ich glaube, über ein Album oder irgendwie so, das war.
Genau. Und das war, wann war das, 2018 oder so? Da war ich erst seit einem Jahr im Game und so. Da war das natürlich, war das für mich so, okay, das wäre der Ritterschlag so. War voll, also hat mich halt Todes angesprochen. Und ja, da hatte ich dann natürlich auch Bock drauf. Das war dann so der Ansporn im Endeffekt. Aber so wie Alice ja eben auch schon meinte, so das Talent war auch vorher schon da und ich war auch vorher schon ich. Ich habe auch vorher schon Mucke gemacht und wie wir auch schon letztens besprochen haben, ja auch weiterhin danach so. Und für mich war das jetzt irgendwie kein Hindernis, wo ich jetzt gesehen habe, okay, ich habe das jetzt nicht gewonnen oder so und deswegen bin ich jetzt weniger wert oder schlechter oder irgendwas, so, sondern einfach, ich habe so oder so, habe ich ja meinen Hustle gehabt und meinen Grind gemacht so quasi in dem Sinne so.
Ja, es ist Schönes daran, dass ihr zum Beispiel Beweis dafür, dass ihr bei dir seid. Talent ist am Ende der Weg, der dafür sorgt, dass man irgendwie individuell sich weiterentwickelt. Da braucht man auch keine Formate dafür. Trotzdem, Yannick, du hast ja damals auch Rap-Tags zum Beispiel mich begleitet, ne? Eine Staffel lang. So, was war so dein Blick auf das Format und die Machart? Und also da war schon noch Potenzial nach oben, was das Gesamtformat angeht, Richtung deine ganze Show draus zu machen. Oder was würdest du, was war so, also ich habe jetzt schon wieder zu viel vorgenommen. Offen gefragt, was war dein Eindruck?
Also ja, natürlich war da irgendwie noch Luft nach oben, weil ich glaube, Buddha hat es eben ja schon angeschnitten, es hatte denn ja doch eher so Contest-Vibes, anstatt eine richtige Castingshow in dem Sinne zu sein. Aber was mir auf jeden Fall damals echt sehr, sehr gut gefallen hat an der ganzen Sache, dass ich das Gefühl hatte, dass da halt Leute zusammensitzen, also sowohl TeilnehmerInnen als auch Jury, dass halt Leute am Start waren, die wissen, wovon sie reden. Und das ist, glaube ich, auch jetzt mit Blick auf The Voice Rap das Entscheidende, dass halt Leute da sitzen, die das Ganze wirklich wollen und verstehen und sich niemand einfach auf diesen Rap-Film raufsetzt und sagt, Castingshows funktionieren, komm, dann machen wir es mal mit Rap, weil ist ja gerade angesagt.
Hustle and Flow. Es ist in, auf Netflix
Rhythm
hier,
and Flow.
Rhythm and Flow. Ich dachte auch nur, das ist der Film. Rhythm and Flow ist hier eine Serie, die du auf Netflix gucken kannst, wo du amerikanischen Casting, Rap-Casting zuschauen kannst, wo am Ende mit D-Smoke jemand bei rauskommt, der gar nicht so ins klassische Casting-Modell fällt, vielleicht auch nicht in das aktuelle Musikgeschehen, das man sich vielleicht hätte erwarten können, sondern fast ein bisschen auch ein besonderes Talent, das dann seinen Weg gefunden hat und auch daraus heraus ja schon einen Weg für sich gemacht hat. Und ich denke, jetzt hast du ja viel Erfahrungen in dieser Welt gesammelt. Was würdest du sagen, was sind so diese, um diese Frage auch von der Redaktion mit aufzunehmen, was braucht es, damit das gut wird? Weil die Gefahr ist ja schon da, wenn es nach klassischen Castingshow-Modellen läuft, dann setzt sich da irgendjemand hin und quatscht und am Ende kriegen wir vielleicht einen Künstler oder eine Künstlerin, die, wo nicht so viel hinterher passiert. So, was braucht es, damit das gut wird?
Ich glaube, wie Buddha eben schon gesagt hat, man muss sich im Klaren sein, was die Stärken sind. Jetzt nur, weil ich nicht gewonnen habe und nicht weitergekommen sind oder ein paar Leute jetzt einen negativen Eindruck von mir hatten, ändert das nichts an meinem Talent. Ich glaube, was mir geholfen hat, ist, dass ich einfach ganz schnell ins Studio gegangen bin und mir gedacht habe, okay, guck mal, ich habe jetzt diese Sichtbarkeit bekommen. Ich muss das jetzt ausnutzen. Ich habe ganz viele Hörproben gepostet und das Gute an Social Media ist ja, dass du gar kein Label brauchst, du brauchst kein Major, um deine Musik machen zu können. Ich habe einfach diese Hörproben gepostet und dann sind so viele Leute auf mich aufmerksam geworden, dass die halt wirklich darauf gewartet haben. Ich glaube, du musst einfach hinterher sein, du musst dir dann auch irgendwie, ich habe ja englische Musik gemacht, das kommt ja auch dazu, plus sehr R&B-poppige Musik und ich musste mich dann erstmal so ein bisschen sammeln und finden und gucken, wir sind jetzt in Deutschland realistisch, macht es natürlich schon Sinn, dann auch die Musik auf Deutsch zu machen und dann einfach machen. Also es gibt kein richtig oder falsch, weil im Endeffekt kannst du dann auf die Schnauze fallen, aber dann stehst du halt wieder auf und machst weiter. So, und so habe ich das probiert. Ich meine, nach The Voice war ja bei mir gar nichts zum Beispiel. Und bei DSDS war das ja dann eher so, dass ich da diese Bühne geschenkt bekommen habe. Und dann weißt du, okay, ich gehe jetzt einfach ins Studio, ich nerv die Leute und poste das einfach. Und ob das jetzt gut ankommt oder nicht, ich mache dann einfach weiter. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man dann nicht aufgibt, weil ich glaube, dass das einen dann schon so ein bisschen auch so ein bisschen demotivieren kann, aber im Endeffekt hat man ja nichts zu verlieren. So.
Ja. Wie war das bei dir? Wie weit bist du bei DSDS gekommen?
Bei DSDS bin ich bis ins Finale, aber ich war dann 4. Platz.
Okay, dann also hattest du quasi die lange Karriere da bei DSDS, dann warst du raus und dann hast du deine Hörproben gepostet. So.
Genau, ich habe dann ein Dreivierteljahr war ich dann relativ oft im Studio. Mich hatte damals jemand von Warner Chappell angeschrieben und meinte, ey, ich würde dich voll gerne mit denen und denen connecten. Und dann war ich direkt, also tatsächlich der erste Song aus meiner ersten Session war auch meine erste Single dann sogar. Und der ist dann 3 Jahre später aber erst rausgekommen. Dann ganz viele Hörproben gepostet. Viele waren auch einfach gar nichts, sag ich ehrlich, viele Songs. Und irgendwann habe ich dann aber so gesagt, okay, das ist jetzt für mich der gesunde Mix aus Urban Pop. Also in Deutschland muss man ja sagen, funktioniert ja auch nur Schlager oder Rap. Ich bin aber keine Rapperin und Schlager liegt mir auch nicht. Und dann musste ich irgendwie so die Mitte finden. Und ja, ich würde sagen, ich bin auch immer noch ein bisschen in der Findungsphase. So, aber das ist ja das Gute an Musik. Man kann ja alles ausprobieren. Ja,
bleibt man auch ewig drin irgendwie, glaube ich.
Ja,
das ist ja wieder bei der Talentfrage, die dich dann auch antreibt. Und also der Grund, warum du das machst, was du machst. So. Und wenn es die Bühne ist und nicht das Fundament dessen, dann verfällt es vielleicht ein kleines bisschen. Du hast es ja dann offensichtlich an der Stelle ganz richtig und sinnvoll für dich genutzt und bist deshalb immer noch dabei und machst immer weiter und wirst ja Schritt für Schritt gehen können. Oder wir haben ja auch in den letzten, ich würde sagen vornehmlich in den letzten 5, 6, 7 Jahren immer häufiger auch Rap gehabt, der in klassischen Castingshows mal aufgetreten ist, mal in den ersten Runden und ein bisschen Recalls und was weiß ich für Runden gekommen ist, um dann irgendwo vielleicht daran zu scheitern, weil halt du doch keine Pop-Single mit demjenigen produzieren kannst, die dann am Ende dabei rauskommen muss. Sind das auch die Gründe, die dich davon abgehalten haben, dich irgendwann mal bei klassischen Castingshows zu bewerben oder kriegen wir jetzt die ganze Wahrheit, dass du bei DSDS warst und nicht weitergekommen bist.
Ich jetzt?
Ja.
Ach so, nee, ich habe, ich weiß nicht, ich habe ja 2017 meinen ersten Song so als Bruder released quasi. Und ich hatte das bis dahin jetzt nicht so auf dem Schirm, dass ich jetzt auch irgendwie da meine Bühne kriegen würde als Rapper, weißt du? Ich sehe mich auf jeden Fall nicht als Sänger und deswegen habe ich mich auch irgendwie nie in solchen Shows gesehen. So. Ansonsten finde ich aber, guck mal, wenn du da hingehst und du bist gut, dann bist du einfach nur gut und dann nutzt du die Show, weißt du? Anstatt, dass du halt da hingehst und dich irgendwie zum Dulli machst oder so. So. Kommt, also es kommt ja drauf an, wo du hin willst, weißt du? Ob du jetzt Independent Artist bist oder so oder ob du einfach diese Bühne, wie sie gesagt hat, so geschenkt nimmst so und das dann einfach durchziehst und dadurch dein Fame so kriegst. Auf jeden Fall eine gute... gutes Sprungbrett so.
Aber Lisa, gerade wenn wir jetzt davon The Voice Rap reden und ich glaube, ich bringe das nicht ganz, aber irgendein junges Mädchen hat ja gerade bei The Voice Kids, glaube ich, mit Rap quasi das Cast, hat die Show, glaube ich,
sogar gewonnen. Mockingbird von Eminem irgendwie, ne?
So mit was. Eminem, ja.
Ja. Ist auf jeden Fall viral gegangen, ne?
Ja. Das ist schon stark. Hättest du dir mal auf der Time Max ein bisschen zurückgedreht, da wo du quasi deine Sachen gemacht hast, gewünscht, dass es damals schon eine Rap oder dann so eine Castingshow gibt und wäre das noch mehr näher dran gewesen, weil eben das Problem, das du beschreibst, in Anführungsstrichen, das ist ja offenkundig immer da gewesen, dass zu wenig Affinität für die Mucke und damit vielleicht auch zu wenig Expertise auf der Judge-Seite darüber, warum Rap geil ist. Weißt du?
Ja, 100%. Also auch wenn ich, wie gesagt, nicht rappe, also ja. mag ich ja einfach diesen urbanen Bereich. Und ich glaube, was halt in Deutschland ganz schwer ist, dass die Leute das noch nicht greifen können, beziehungsweise die Hauptzielgruppe kann das noch nicht so greifen. Und für die ist das, dieses Coole ist für die so, das wollen die privat, glaube ich, gar nicht hören. Und ich glaube, hätte es sowas damals schon gegeben, wäre ich auf jeden Fall viel weiter gekommen, weil die Leute einfach ein besseres Verständnis dafür aufgegriffen hätten. Weil damals war das bei mir noch so der Gesang beim Fokus und dann natürlich auch so sehr poppig und sehr englischlastig auch. Und ich bin ja relativ früh raus bei The Voice. Also ich glaube, dass dieses Rap-Format auf jeden Fall viel besser funktionieren wird.
Dann komm mal, wir flexen jetzt drauf rum. Und ich glaube, wissen wir mittlerweile mehr, Yannick, über The Voice Rap?
Nee, also prove me wrong, aber ich glaube, bis auf, dass die Sendung kommt und es, glaube ich, zwei JurorInnen aus dem Rap gibt, sind noch keine weiteren Infos bekannt.
Okay, dann lass doch mal jetzt ein bisschen spielen. Stell dich
Sido
vor.
Sido war schon mal da, ne?
Hä?
Sido war schon mal da.
Sido Spiel, war ne? schon mal da, ja. Ist naheliegend, dass er wahrscheinlich irgendwie vielleicht eine Rolle spielen könnte.
Ja, ne? Aber ich habe irgendwie auch direkt an ihn gedacht.
Ja, lass mal ein bisschen, ich will ja von euch wissen, wie funktioniert die Rap-Casting-Show? Lass mal aufbauen, weil wie muss das passieren? Also erstmal, wer sind die Judges? Was braucht man da? Ohne, wir können gerne Name-Dropping machen, müssen wir nicht unbedingt, aber stellt mal zusammen. Komm, Adi, fang mal an.
Man braucht auf jeden Fall Leute aus der Szene.
Okay, Bruder, zack, ja. Genau, einen aus der Szene, mindestens. Oder alle.
Mindestens,
ich könnte mir, nee, ich glaube, alles ist schon wichtig.
Vielleicht jemanden, guck mal, das Ding ist, diese Castingshows, die laufen ja meistens eher auf Mainstream hinaus und auf eine große Reichweite und ein großes Einkommen quasi, so sag ich mal zu dumm. Oder gute Umsätze. Das heißt, irgendeiner müsste da sein, der ist irgendein Head of irgendwas, Label, Chef von sonst einem Label, so. Und dann auf jeden Fall Leute aus der Szene, so. Irgendeiner, der halt selber sagen kann, ja, das ist gut gerappt oder das ist nicht gut gerappt, so.
Also der President of Rap muss auf jeden Fall mit, also den Titel gab es schon auf an dem anderen Plattenlabel, der muss auf jeden Fall in der Jury sitzen, das finde ich gut.
Ja, und keine Ahnung. Tja. Muss gut aussehen irgendwie, ne? Muss geil rüberkommen. Das muss so echt so Urban-Style ein bisschen sein, auf jeden Fall, würde ich sagen. So, das sollte jetzt vielleicht nicht so aufgemacht sein wie bei DSDS mit so blauen Sternchen und so. Vielleicht bisschen mehr 8-Mile-Style, so.
Kennt ihr in Amerika The Four mit DJ Khaled zufällig?
Nee, kenne ich nicht.
Mm-mm. Okay, krass, das war nämlich so ein ähnliches Format. Da waren zwar auch Sänger, aber da waren sehr viele Leute, die gerappt haben und das ist komplett viral gegangen. Und da waren dann auch DJ Khaled, wer war da alles noch? Ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt noch andere Leute nenne. Das war richtig krass gemacht. Und weil es immer noch The Voice ist, glaube ich immer noch natürlich, dass das so mit diesem Umdrehen ist. Aber ich glaube, dass die safe so ein, zwei OGs, die so richtig lange schon im Rap-Business dabei sein werden und dann vielleicht jemand, der schnellen Erfolg bekommen hat, den es vielleicht seit ein paar Jahren erst gibt und dann jemand, der der so alles hat, der so rappen kann, vielleicht so eine Elif, die im Rap-Kosmos stattfindet, aber auch unfassbar krass singen kann und vielleicht so ein Mix irgendwie. Auf jeden Fall so ein OG, jemand, der schnell erfolgreich geworden ist, jetzt aber in der letzten Zeit, so Apache-Style jetzt mäßig, weiß es nicht. Aha. Und dann so eine Elif. Also das wäre für mich so eine Jury, wo ich als Kandidat auch sagen würde, okay, krass, den als Coach zu haben, das würde mich voll ehren.
Und da gibt es ja einen anderen Punkt noch dabei, okay, die Plattform hat verstanden, warum ich meinen Scheiß mache, wie ich ihn mache. Denn das ist ja einer der Gründe, warum es Quatsch wäre, in deinen jungen Jahren dich irgendwann dahin zu setzen, um von Dieter Bohlen bewerten zu lassen, ob du jetzt gut rappst oder nicht. Ist genauso Quatsch. Oder halt, Alicia, warum du ja auch beschrieben hast, dass du dann musikalisch vielleicht auch noch ein bisschen anders denken musstest, weil deine Art von Musik, wie du sie machen wolltest, vielleicht nicht die Zielgruppe gehabt hat. Und das ist ja heute eigentlich, es ist ja alles da, ne? Weil eigentlich wäre diese Rap-Casting-Show ja genauso gemacht eigentlich für dich. Selbst wenn du nur singst im Zweifel, weil die Anleihen ja alle da sind. Und ich glaube, diesen Raum irgendwie zu schaffen, der wäre total spannend. Also ich finde deswegen auch die Zusammenstellung so gut. Es braucht ja auf jeden Fall auch Leute, die gut singen können oder die Ahnung davon haben, wie das cool klingt, so formuliere ich es mal.
Ja.
Das klingt voll abgefahren eigentlich. Ich freue mich ein bisschen auf die Show. Also The Voice wird das auch safe, ne? The Voice Rap oder was?
Ja, The Voice, genau. Moment, wir bauen uns die gerade selber, ne? Am Ende sitzen da...
Ach so, gibt's das gar nicht. Ach so, ich dachte, das wäre schon so...
Nee, wir sind... Also es gibt die Show, wir wissen aber noch nicht so viel darüber. Wir spekulieren gerade wild drauf.
Ja, genau. Nee. Auf jeden Fall, aber ich finde die Vorstellung ist cool. Also so, weil bei The Voice ist ja auch... Ich kenne die Show jetzt nicht so gut, aber da sind ja meistens wirklich auch talentierte Leute von Anfang an. Bei DSDS ist ja immer diese Quote mit...
Entertainment.
Ja.
Genau. Das hatte ich. Und The Voice geht ja schon direkt auf Talent. Und Talent. Wenn du dann von Anfang an es auch wirklich sich nur um Rap dreht für so einen Nerd wie mich, ist das cool auf jeden Fall.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ich glaube, bei so einer Rap-Casting-Show kommt es ja noch wirklich darauf an, dass man ab Runde 1 alle TeilnehmerInnen mit Respekt behandelt, weil bei DSDS ist es ja gerade in den ersten Runden so, wenn da halt weniger talentierte Leute irgendwie auftreten, so, dann hat es ja schon oft was von so ein bisschen Sozialchauvinismus, finde ich irgendwie. Ja. Und gerade so im Rap-Game, wo es ja irgendwie echt auf Kredibilität einfach ankommt, ist es ja, also macht es ja total Sinn, denn ab Runde 1 das Ganze dann auch so ernst zu nehmen, weil sonst ist die ganze Show hinten raus ja. Also genau. Verliert der total an Glaubwürdigkeit, wenn irgendwer das Ding am Ende gewinnt, aber am Anfang, weiß ich nicht, laufen da sonst was für Dullis mit rum. So, das entspricht ja nicht dem, ich sag mal, diesem klassischen Rap-Bild.
Das meine ich, das wird voll interessant auf jeden Fall.
Ja, vor allem, wenn ich dann wieder so Rhythm and Flow gehe, die ich gerne geguckt habe, so, und natürlich waren da auch mit T.I. und was? KDB war, glaube ich, da, ne? Also auch natürlich Leute, die wissen, wie du großes Publikum bespielst in den USA. Ging es ja in der Sendung ja trotzdem auch doch nicht nur um musikalisches Talent, sondern auch um Storytelling. Und das haben sie trotzdem ganz gut hingekriegt, finde ich, weil sie dann, vielleicht ist es auch einfacher, da die Personalities anders herauszuarbeiten, weil du halt so vielleicht manchmal einen härteren Background hast, der dann automatisch dazu führt, dass die Geschichte ein bisschen shiniger ist als, ja, ich komme aus.
Gerade in Amerika, ne?
Ja, und ich komme aus dem Dorf in der Nähe von Castrop-Rauxel und mein Vater hat die Bäckerei am Ort, aber ich finde das geil.
Ja, warte, stopp. Ich komme wirklich aus Castrop-Rauxel. Hast du das so gesagt? Wow,
Entschuldigung. Treffer versenkt.
Voll der Front.
Ja, oh voll. Mein Gott. So nicht gemeint, aber es ist halt...
Danke du für weißt, die was Info.
Ja, aber es ist ja total schwierig, von dem Zeitpunkt aus irgendwie die Realness-Geschichte zu erzählen, die du erzählen möchtest, als wenn du, keine Ahnung, in der South Bronx groß geworden bist. Also nimmt man in Deutschland immer die Geschichte von irgendwie Skandale, die hat was über den gesagt, bla bla bla. Und die Scheiße darf halt nicht passieren, sondern das muss um gute Qualität gehen. Deswegen habt ihr das Gefühl, das kann funktionieren? Also sind wir 2023, offene Frage an euch beide, soweit, dass eine Rap-Casting-Show in Deutschland funktionieren kann, dass am Ende dabei auch Künstler oder Künstlerin rauskommt, die was kann und die was macht?
Ich glaube, Digga, mich schockt gar nichts mehr heutzutage. Also das kommt so oder so, ob ich mich dafür bereit fühle oder nicht, weiß ich. Ich meine, es gibt eben schon alles. Warum soll es nicht das auch geben?
Ich glaube, und ich habe sehr stark im Gefühl, dass das tatsächlich sogar von all den Castingshows, die jetzt so gerade stattfinden, und ich meine, es sind ja nur zwei, dass das am besten funktionieren wird. Sogar, ich glaube, das kann sogar richtig krass durch die Decke gehen. Ich meine, dieses Mädchen, die Eminem gesungen hat, gefühlt war sie die einzige Kandidatin, von der ich was mitbekommen habe, weil es krass war. Ja. So, und Rap und Hip-Hop ist einfach so präsent heutzutage und auch auf Social Media. Ich glaube, das kann richtig durch die Decke gehen. Vor allem, weil die Juroren dann ja auch in der Show, ich will nicht sagen, ich will jetzt niemanden fronten, ne? Aber auch einfach automatisch cooler sind, so. Das ist ja, also sorry, wenn da jetzt ein Haftbefehl sitzt, ich möchte mir das anschauen einfach. Das
ja,
ist
so,
ich weiß nicht, ich glaube, vom Entertainment ist es einfach krasser. Vor allem die Leute nehmen sich auch einfach viel weniger ernst als jetzt in so einem seriösen Format. Ich meine, es ist ja auch immer noch seriös, aber es ist einfach, die Coolness ist da, glaube ich, einfach irgendwie anders. Und die Songs sind doch einfach, die kennt jeder, also die wird jeder kennen, glaube ich.
Ja, das ist total spannend, weil das, du hast ja schon vollkommen recht. Auch so jemandem, nehmen wir Haftbefehl als Beispiel, damit ja dann auch quasi zeigen, also diese Ebene zeigen kann, wie gut sie die Sachen macht, die sie macht. Das ist nicht einfach nur irgendwelche, wenn du gesellschaftlich von der anderen Seite guckst, irgendwelche Idioten aus dem Block sind, ne, irgendwie sowas, sondern dass da wirklich Fundament dahinter steckt und warum das passiert. Und das kann das sehr, sehr Spannende daran sein. Also ein bisschen Hoffnung habe ich auch. Und ich weiß aber nicht, ob am Ende der coole Rapper dabei rauskommt oder vielleicht dann doch nur irgendein Phänomen, was theoretisch auch schon so auf Social Media hätte stattfinden können. Denn ich mach mal dein Thema mit rein, weil ich das total spannend finde. Social Media Plattformen haben ja heute eh schon so viel Einfluss auf Mucke und es braucht eigentlich ja manchmal keine Castingshows, sondern nur ein gutes Gespür für einen Algorithmus. worüber möchtest du sprechen?
Ich habe folgendes Thema mitgenommen, beziehungsweise folgende Frage, und zwar inwiefern TikTok die Qualität oder den Anspruch von guter Musik beeinflusst, so, weil ich glaube, bevor ich bei meinem Label war, war so die erste Frage, die ich immer gestellt bekommen habe, und machst du auch TikTok? Wir haben gesehen, du machst TikTok, und ich war so, okay, aber wir reden doch hier gerade über Musik und über was ganz anderes, was hat TikTok denn jetzt hier gerade, was spielt das für eine Rolle? Und dann gibt es natürlich so Fälle, und ich glaube ja sogar Lün und Luna, gerade zu Corona-Zeiten, die waren ja einer der ersten, die ja wirklich dadurch ihre komplette Sichtbarkeit bekommen haben und dadurch wirklich Hits entstanden sind. Und auf der anderen Seite finde ich das dann toll, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann, okay, muss ich jetzt nur noch ins Studio gehen mit dem Gedanken, einen TikTok-Song, also einen TikTok-Hit zu produzieren, weil auf TikTok sind dann ja auch teilweise eine viel jüngere Zielgruppe. Das heißt, muss ich meine Texte jetzt einfacher schreiben, damit die Leute das auch verstehen, oder darf ich weiterhin metaphorisch schreiben? Dann gibt's ja so eine Nina Chuba, die ja absolut ungewollten Hit irgendwie anscheinend herausgebracht hat, so Wildberry Lillet, da gab's ja nicht mal ein Video zu, kein Mensch hat das erwartet und der Song ist von heute auf morgen absolut viral gegangen. Und ja, das ist so ein Thema, womit ich mich in letzter Zeit sehr beschäftige irgendwie.
Ich lehne mich mal zurück, Buddha, Yannick, was hat ihr?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass TikTok schon dazu beiträgt, dass sich die Musik verändert, in jedem Falle so. Weil genau wie du sagst, so, man muss darauf achten, was man sagt, wie man sagt, wann man sagt, so. Die Kurzlebigkeit ist extrem stark, so. Auf jeden Fall mit diesen paar Sekunden. Du musst halt in den ersten paar, also du musst halt einen Song haben, der entweder 15 Sekunden lang cool ist oder am Anfang schon 15 Sekunden lang irgendwie so cool ist, dass du ihn auch gut präsentieren kannst, so.
Die Hook,
dadurch,
die Hook.
Die Hook, ja, genau, die Hook. Aber ich weiß nicht, guck mal, ich mache ja auch Songs, ich habe ja auch Hooks, aber das sind ja so Rap-lastige Dinge, auch mit Metaphern und all sowas. Das kommt nicht cool auf TikTok, so weißt du, kaum. Und dann geht's in meinen Texten viel um auch so, also so, ich nehme jetzt ja keine Rücksicht auf expliziten Inhalt oder so. Ich sage ja, was ich möchte und wie ich es möchte und auch mit Kiffen und Trinken und Saufen und allem Möglichen. Und einfach ja, weil ich das so möchte, und dadurch habe ich auf jeden Fall schon auf TikTok eine größere Einschränkung quasi, also weniger Reichweite. Und wenn ich relevant bleiben möchte und relevant sein will mit meinem Kram so, der mit der Zeit immer mehr ausstirbt, da viele immer mehr auf TikTok umsteigen und halt diesen Kopf bekommen, muss man dann gucken, ne, wo man bleibt, ob man sich dann den Sound auch verändert, ob man sich da anpasst oder ob man einfach irgendwann so hinterm Horizont verschwindet quasi so.
Ich glaube, TikTok so ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem irgendwie. Also ich glaube, die Musik jetzt so ganz klischee-mäßig, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, wie man sie dort findet, funktioniert natürlich genau da so gut, aber das Ganze ist ja schon mit dem ganzen Streaming und so weiter und so fort, die Entwicklung geht ja schon so ein bisschen länger, und TikTok ist dann jetzt im Endeffekt ja quasi nur diese Spitze des Ganzen, wie das da so stattfindet. Und ja, es ist immer natürlich so ein bisschen streitbar, aber ich denke da immer so irgendwie don't hate the player, hate the game mäßig. Also sollen alle Leute ihre TikTok-Hits machen und damit glücklich werden? Es gibt genauso viele Leute, die es wahrscheinlich anders versuchen, auf alte Schule mäßig, wenn man das so nennen will. TikTok ist einfach nicht mehr wegzudenken, nicht wegzudiskutieren und damit ja, muss man jetzt einfach umgehen und das irgendwie versuchen für sich zu nutzen. Ich finde, Nina Chuba ja eben auch kurz angesprochen, ist eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel, so weil die ja schon parallel zu ihrer Musikkarriere auf TikTok echt super Sachen gemacht hat, die aber nichts mit ihrer Musik zu tun hatten. Sie hat sich ja so gesehen zwei Standbeine aufgebaut. Und da funktioniert ja beides wunderbar in Koexistenz. Sie macht das ja einfach mega, mega gut. Und das finde ich einfach ein super Beispiel, wie es halt auch cool laufen kann, ohne nur 15 Sekunden Hook und dann hoffen, dass das Ding viral geht.
Das stimmt, aber da sagst du ja, war sie wahrscheinlich auch, bevor sie mit der Musik jetzt so durchgebrochen ist, wahrscheinlich schon auf TikTok aktiv so.
Ja, ja, genau, genau.
Genau, und musste sich gar nicht dementsprechend ihrer Musik, wie sie sie gemacht hat, irgendwie anpassen oder so, weißt du?
Nee, voll, also, das stimmt.
Vielleicht würden wir Wildberry Lily nicht kennen, ohne dass sie vorher schon auf TikTok diese Reichweite dann hätte und ja, weiß nicht.
Ja, true.
Auf jeden Fall, aber es ist auch ein Punkt, ist auch ein guter Punkt, den du sagst, so, aber also jetzt in meiner Position, wo ich jetzt nur über Spotify und Streaming und so meinen ganzen Laden am Laufen halt so, das dann dadurch aber immer weniger wird, weil andere mehr Reichweiten bekommen, weil einfach die Musik auch anders ist, der Zeitgeist ist gerade anders und so. Ja, ist das halt so der Punkt. Aber also, das ist auch was Nico schon mal zu mir meinte. Ich kann, was ich erwarte von irgendwelchen großen Angeboten und großem Geld und sonst was, wenn ich mit meinem Oldschool-Rap so um die Ecke komme, der gar nicht in ist und gar nicht dem Zeitgeist entsprechend ist und so, weißt du? Das ist dann halt auch einfach immer nur so dieser Vergleich, den man so mit sich selber dann schiebt, so okay, bei denen ist so, bei dem läuft so, ich mache aber so. Dann muss ich aber auch mich wieder daran erinnern, ja Bro, ich mache auch Rap, der war 2010 cool, so weißt du. Das ist ja, ich mache jetzt ja nichts irgendwie Modernes oder so mit meinem.
Naja, den Gedanken hatte ich auch gerade, weil die Frage von Elisa war ja, ne, wie beeinflusst TikTok die Qualität und den Anspruch an die Musik? Und wenn man darüber redet, hat man ja oft immer diese Sichtweise, genau was du beschreibst, die Mucke, die halt vor x Jahren cool war, in Anführungsstrichen. Wenn man sich jetzt die Musik einfach mal so nimmt, wie sie halt heute gerade angesagt ist, kann man ja auch einfach sagen, dass TikTok einen positiven Einfluss auf die Qualität hat. So, weil einfach unfassbar viele Leute für TikTok sehr nice Musik machen.
Ja.
So, und dann sind es aber halt, ne, die kurzen, eingängigen Sachen. Aber was das angeht, pusht TikTok das natürlich 100%.
Das stimmt, auf jeden Fall, das stimmt. Genau, wenn du das richtige Rädchen draus hast, dann ist es natürlich für dich die perfekte Plattform. So. Es ist dann natürlich nicht alles schlecht, nur weil das für mich nicht funktioniert so gut oder so, weißt du. Ich hate das auch nicht, aber es ist halt auch mal die Frage, was ist halt irgendwie, wer erinnert sich nächstes Jahr noch, gibt mir ein bisschen Coca-Cola und sowas, weißt du? Oder wer erinnert sich nächstes Jahr vielleicht noch an mein Album, weil er sich das vielleicht in 2 Wochen kauft?
Schön, und so, Nico hat am Anfang gesungen, jetzt kam von dir eine Einlage. Wunderbar.
seid ihr beide noch dran? Aber ich glaube, da ist auch genauso, ehrlicherweise, alles, was ihr sagt, ist ja auch in so ein Abstrichen richtig, wenn man über dieses Thema spricht. Und man darf nicht den ganz großen Fehler machen, die Plattform zu verteufeln, nur weil sie halt heute ist und früher alles besser war.
Ja.
Da hast du nämlich vollkommen richtig gesagt, die Mucke heute, ob ich sie dann mit dem Geschmack von 4 Minuten 40 Songs von Tupac fühle, wenn ich heute 2 Minuten 20 Songs von Künstlern habe, wo ich den Namen vielleicht nicht kenne oder vielleicht nicht auch nicht ansatzweise so viel Profil in der Persönlichkeit des Künstlers für mich sich darstellt, wie damals, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Zeitgeist. So, trotzdem glaube ich, und das ist so ein bisschen dann doch mein Blick auf diese Frage, dass es das ein bisschen zum Negativen beeinflusst, weil dich die Mechanismen der Industrie, wenn du denn Erfolg haben möchtest, dazu zwingen, eine heilige Gral-Entscheidung zu treffen. Also entweder du möchtest den Mechanismen mitspielen, dann brauchst du diese Hook, dann musst du rein, musst du machen und dann bist du am Start. Oder du machst es nicht und dann quasi kappst du so ein bisschen dein Boot von diesem großen Schiff ab und schwimmst alleine auf dem, kauft meine Platten und streamt ein bisschen und kommt zu meinen Konzerten. Ja. Der Weg ist auf jeden Fall schwieriger.
Aber ich muss auch sagen, dann auf der anderen Seite denke ich mir, also ich habe einen ähnlichen Anspruch wie Buddha, ich denke mir halt, ich möchte meine Musik mir noch in 10 Jahren anhören können und mir denken, geil, und nicht cringe, zwar nur für TikTok. Auf der anderen Seite gehen ja teilweise ja jetzt noch Songs, so von Bruno Mars, Talking to the Moon, gehen ja auch viel ältere Songs viral. Da denke ich mir, okay, ich glaube nicht, dass Bruno Mars sich gedacht hat, okay, ich mache den Song jetzt, weil der so leicht ist, sondern das ist halt einfach dann auch irgendwie wieder Zufall so auf der anderen Seite. Also
er hat aber eine Hook. Er hat aber eine Hook. Und ich glaube, das klassische Rap, und da ist Buddha ja dann auf jeden Fall sehr geprägt von, auch Samy Deluxe-Songs werden es schwer haben, auf TikTok viral zu gehen. Ja. Beginner-Songs vielleicht wenig, also einfacher, weil die halt an manchen Stellen ein bisschen mehr Hook haben, ein bisschen melodiöser waren, ein bisschen poppiger vielleicht. Auf eine gewisse Art und Weise. Seht es mir nach, Jungs, es ist nicht so gemeint, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, nochmal.
Und das ist vielleicht der Punkt. Und insofern beeinflusst es da schon voll. Und um dann mal, Buddha, auf dein Thema zu kommen, ist ja der tatsächliche weitere Haken an der ganzen Sache. Welchen Anspruch hast du als Künstlerin und Künstler, wenn du an die Musik rangehst? Und wie möchtest du das machen? Und auch da, finde ich, gibt es kein Gut und Schlecht. Es gibt nur einen Blickwinkel, wie du darauf achtest. Machst du Single nach Single nach Single nach Single? Oder siehst du deine Musik als Gesamtkunstwerk? Und das möchte Buddha kurz besprechen.
Ja, genau. Also für mich war immer der Anspruch, auch als ich angefangen habe schon mit dem ganzen Kram, dass ich irgendwann, so wie ich das immer bei meinen Idolen oder bei meinen Lieblingsrappern oder sonst wem gesehen habe, so, geil, Digga, die haben ein Album, die haben manchmal ein Doppelalbum, das kannst du aufklappen noch zweimal und so, und die haben Booklets, da stehen die Texte drin und so. Bevor ich Rap gehört habe, habe ich immer viel so, da habe ich ja auch schon gesagt, Blink-182, Green Day, Foo Fighters, so eine Sachen gehört und so, weißt du? Und da ging es halt auch immer viel ums Album einfach so. Oder auch Linkin Park. Ich hatte früher so ein Linkin Park-Album, das war so ein dickes Pappding, so, was du dreimal aufmachen kannst und so. Du hast einfach so ein Ding in der Hand, was im Endeffekt das widerspiegelt, wofür du jetzt die ganze Zeit hingearbeitet hast, so. Und ja, das war von Anfang an immer mein Anspruch. Okay, ich sehe, keine Ahnung, ich habe früher viel Wiz Khalifa gehört. Ich habe gesehen, Wiz Khalifa hat schon 12 Mixtapes oder so. Und so eine Sachen, weißt du, der hatte dann da 12 Tapes einfach mit fast 20 Songs drauf und so. Und das war krass für mich. Das war für mich mal der Ansporn. Okay, so muss es sein. So gehört es sich irgendwie in irgendeiner Form so. Und da hänge ich ja auch immer noch dran. So, ich habe ja letztes Jahr mein erstes Album gedroppt. Jetzt in 2 Wochen kommt mein zweites. Auch jetzt nach einem Jahr, da habe ich auch letztens drüber nachgedacht. Ich droppe nach einem Jahr schon das nächste Album. Das ist im Endeffekt auch nur für die Maschine so quasi. Weißt du, ich meine? Normalerweise würde ich mir viel mehr Zeit lassen mit einem Album und so. Aber dadurch, dass es heutzutage alles so kurzlebiger wird und sich Alben sowieso schon kaum noch lohnen, ich kenne kaum Leute, die sich irgendwie jetzt von ihrem Lieblingsrapper das Album geholt haben, sich das ins Auto legen oder irgendwas, keine Ahnung, alles läuft nur noch über Streaming. Ist halt auch dann dementsprechend meine Frage so, wie sehr lohnt sich noch ein Album als Newcomer? Ich sehe mich immer noch als Newcomer, weil ich bin kein alter Hase jetzt in diesem Game, so 2017 zuerst released und auch immer noch nicht die große Leinwand bespielt, so quasi. Und ja, wird das mein letztes Album? Mache ich noch ein Album? Lohnt sich das? Wie sehr gehst du in Verhandlungen mit einem Vertrieb? Was machst du für eine Auflage? Letztens habe ich einen Livestream gesehen von Samy Deluxe, wo er mit Moloch Dilemma spricht. Und er sagt, ja, Digga, guck mal, ich bin Untergrundrapper. Wenn ich jetzt eine CD-Auflage mache von 500 Stück oder so, holt sich das keiner und so, weißt du? Sowas sagt ein Samy Deluxe. Das war für mich so, Digga, Big Reality Check, so. Das ist krass eigentlich heutzutage, wie es läuft, wenn du diese Mucke machst als klassischer Rapper und nicht halt versuchst, Trends mitzumachen oder halt nicht mal Trends mitzumachen, sondern weil du es einfach bist, kann ja auch sein, dass du es einfach bist, der Autotune-Künstler mit den popmodernsten Hooks und allem drum und dran.
Ehrlich, bevor du vielleicht, ich will mal von dir vorher noch eine Kleinigkeit wissen, bevor du vielleicht eine Antwort darauf hast oder deine Meinung dazu. Kannst du dich erinnern, wann dir das erste Mal jemand gesagt hat, dass du nicht in Alben denken musst?
Also wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, das hat mir tatsächlich noch nie jemand gesagt. Also aber auch, weil mein ganzes Team, sowohl Label als auch mein Management, wissen, dass es für mich gar nicht in Frage kommt, kein Album rauszubringen. Und ich glaube, deswegen thematisieren die das gar nicht. Und ich muss sagen, von fremden Leuten oder außenstehenden Leuten habe ich es auch, glaube ich, noch nie gehört. Also für mich, ich gebe dir da zu 100.000% recht, Buddha. Für mich würde das niemals in Frage kommen. Das ist nicht der Anspruch, den ich an mir habe. Ich habe früher selber von den Christina Aguileras, von den Beyoncés, von den Whitney Houstons alle Alben gehört und gekauft. Und das hat mich auch dazu inspiriert, selber Musik zu machen. Und natürlich finde ich es schade. Also ich weiß schon, dass es sehr kritisch gesehen wird heutzutage, weil du musst schon eine standhafte Community haben, die das natürlich auch interessiert. Sonst brauchst du das Album theoretisch nicht machen. Aber mir ist das in dem Sinne eigentlich egal, weil ich bin Musikerin, ich bin Künstlerin, ich habe was zu erzählen und ich möchte diese ganze Geschichte kapitelweise in ein ganzes Projekt stecken. Und mit einer Single, da habe ich nicht alles gesagt. So. Und ich habe jetzt auch zwar noch kein Album rausgebracht, aber 2 Jahre an meinem ersten Album gearbeitet. Das kommt Ende des Jahres auch raus. Und ich habe mir da so viel Zeit gelassen. Ich war so, ich lasse mich jetzt hier auch gar nicht stressen. Das ist, wie gesagt, in 10 Jahren möchte ich mir das noch anhören und stolz darauf sein, das meinen Kindern zeigen und nicht dann irgendwie sagen, ja, das war jetzt nur, weil ich die Lücken füllen musste, die Zeit füllen musste. Und das Album ist auch für mich, weil es das erste ist, das persönlichste. Ich bin da komplett offen, ich mache mich da komplett nackt. Und meine OG-Fans, die das wirklich interessiert, die werden sich das anhören und die werden mich dann noch besser verstehen. Und ob andere dann sagen, ja, also ihr Album habe ich mir nicht angehört oder hat die ein Album rausgebracht, ich weiß davon nicht, das ist dann nun mal so. Aber ich als Künstlerin bin dann trotzdem stolz auf dieses Projekt. Das ist mein Baby, so.
Im Endeffekt ja, aber weißt du schon, wie du es rausbringen wirst? Also du bist ja bei einem Label wahrscheinlich, ne, mit Vertrieb und allem.
Ja.
Ja. Genau, da ist dann halt die Frage, ne? Also in meinem Fall war es dann jetzt so, okay, da geht's dann das erste Mal, deswegen mein Album, jetzt das aktuelle heißt auch Kaltes Wasser, weil es nach dem ersten Release, das war ein Album, das hatte ich auch schon liegen und so. Also das ist mein erstes Album, ist auch, wie du sagst, mein Baby so, das ist sehr wichtig und so. Aber da ging es noch nicht um irgendwie einen großen Vorschuss, mit dem ich das dann finanziert habe oder so. Das hatte ich sowieso schon so gemacht, in Eigenregie haben wir das dann rausgebracht und so. Und jetzt bei diesem zweiten Album geht es das erste Mal so um auch einen Vorschuss dann und so, mit dem ich alles decken muss und davon leben muss und dies und das. Und das bringt einen dann halt wieder in diese Bedrulle irgendwie, weißt du, dass du sagst, okay, krass, wenn sich das Album jetzt aber kaum einer kauft. Natürlich, mein Baby bleibt es, dein Baby bleibt es. Ja. Aber wenn sich das nicht auszahlt und du machst Minus im Endeffekt, dann kommst du halt auch erst zu dieser Frage, okay, lohnt sich das noch? Weil im Endeffekt natürlich, so als Künstler, gerade wenn man, ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, aber wenn man so in so einem Alter ist, so, dann ist einem das wichtig, dass man ein Album macht und so und nicht nur irgendwie jetzt für Singles relevant ist und so weiter. Und ja, das sind dann halt so die Fragen, okay, lohnt sich das für mich? Kann ich damit das alles weiterhin decken? Und oder versuche ich auch einfach mal so einen TikTok-Trend mitzureiten. Und so, weißt du, so, dann kommst du halt in diese Fragen. So, wenn du halt, wie gesagt, den Laden davon bezahlen musst, so, und das Schiff aber langsam schwingt so mäßig, weißt du, weil du siehst, okay, kaum einer hört sich noch ein Album an.
Ja.
Wer soll sich jetzt mein Album anhören? Und so, weißt du, so, das sind so halt dann diese Fragen. Aber im Endeffekt, natürlich, emotional bleibt das immer was sehr Wichtiges für einen, so.
Ich glaube, der entscheidende Punkt daran ist ja, dass, und das ist ja bei dir ja im Zweifel musikalisch durch eine vielleicht catchige Hook auch ein bisschen einfacher, Leute in Anführungsstrichen einzufangen über diese eine Nummer, die vielleicht auch eine Viralitätsmöglichkeit hat, Leute dazu zu kriegen, dass sie dir mehr zuhören, wenn sie mehr danach suchen. Das ist ja eh der einzige Weg, wie man heute noch Alben genießt, indem die Leute darauf wirklich danach suchen und sich aktiv damit beschäftigen wollen. Wenn du Leute findest, die das machen wollen, dann hast du Mucke dafür für sie. Und das ist ja das Gleiche, was du, Bruder, machen möchtest. Da ist dann so ein bisschen die Frage, was ist die Hook des Albums, die dafür sorgt, dass auf Social-Media-Plattformen und Streaming-Plattformen Leute dich mitkriegen. Und ich glaube, da muss man dann sich selber den Spiegel angucken können und sich für sich klar machen, will ich jetzt diesen einen Schritt mehr gehen, passt das zu mir, mache ich es nicht und lebe ich dann mit den Konsequenzen. So hart genau, ist, glaube ich, genau, die Realität gerade.
Genau. Auf jeden Fall genauso. Ist wirklich Real Talk genauso.
Ja, aber ich glaube, es gibt da so verschiedene Wege, wie man das so ein bisschen umgehen kann. Also mein jetziges Album ist einfach wirklich ein klassisches Album. Es hat 14 Tracks, es sind mehrere Songs, aber es gibt ja auch so Fälle wie Kanye oder Kanye bei Teyana Taylor, wo dann ein Album nur aus 7 Songs besteht. So hast du aber trotzdem die Möglichkeit, also ein Projekt mit einem roten Faden zu haben. Da machst du, keine Ahnung, 4 Singles und dann 3 kommen dann einfach zum Album-Release. Und dann hast du jetzt zwar nicht 15 Songs, aber du hast trotzdem ein ganzes Projekt, was von vorne bis hinten Sinn ergibt und Hand und Fuß hat. Und ich hab ja jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht, wie mein Album laufen wird. So. Aber das wären dann so Dinge. Also ich werde, glaube ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie große Töne spucken, aber ich glaube, ich werde immer Alben machen. Also ich werde jetzt nicht irgendwie auf diesen Zug schon sagen, ich mache jetzt nur noch Singles und für TikTok, sondern wenn das jetzt im schlimmsten Fall nicht laufen sollte, dann werde ich trotzdem an einem großen Projekt arbeiten und dann wären es halt einfach weniger Songs.
Ja, einfach Extended Player dann so.
Genau, aber zumindest hat es einen roten Faden, weil ich finde, das ist das Wichtigste, dass deine Musik irgendwie greifbar Sinn ergibt und von Song 1 bis zum letzten Song, dass es irgendwie eine Geschichte erzählt.
Wisst ihr, was mein größtes Problem bei dieser ganzen Sache gerade ist? Ist das ganz Private. Ich habe natürlich so viele Alben, mit denen ich groß geworden bin. Einige hängen hier hinter mir an der Wand. Es ist etwas, was mich mein ganzes Leben geprägt hat und trotzdem bin ich auch dank der aktuellen dann ist mal Konsumverhaltensmuster auch dazu gekommen, dass ich Singles höre und keine Alben mehr. Und Buddha hat mich vorhin gefragt, ob ich mir das neue Samy Deluxe Album schon angehört habe. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir diese Ruhe zu nehmen, das einfach mal so anzuhören, wie ich es anhören möchte, anstatt das nebenbei durchlaufen zu lassen. Gestern in meiner Fragerunde, die ich immer sonntags mache, bin ich gefragt worden, auf welche Alben ich mich besonders freue. Und mir fällt einfach auf, ich bin gar nicht mehr so in diesem Album-Game drin, dass ich mich auf ein Album freue. Ich bin immer wieder überrascht, wer mir musikalisch nächste Woche auf dem Plan liegt. Und das ist ein verdammt, also wenn es mir so geht und ich bin ja ein bisschen näher am Epizentrum, wie schwierig muss das dann für die Menschen sein, sich wirklich diese Liebe und die Freude am Album noch zu erhalten? Und
gerade wenn du halt so, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber gerade wenn du halt so Social Media erzogen bist halt, weißt du, und wirklich auch nur noch dein Kopf diese 15 Sekunden Spanne braucht für Endorphinausschub und was weiß ich was alles, weißt du, du kommst einfach nicht mehr dazu.
Ja, genau. Und dann ist der einzige Weg im Zweifel, und das ist hier, ich zeig's in die Kamera hier, damit ihr seht, dass Jessin hat mir sein Album geschickt auf Vinyl.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße. Das ist ein Punkt, wo du dann auf einmal dran hängen bleibst und so. Und es ist die Frage, ob das dann die einzig logische Konsequenz ist, dass man physisch arbeiten muss, damit man die Leute an sein Produkt noch mehr bindet. Was ja dann auch wieder ein Wirtschaftsfaktor ist. Kannst du das überhaupt? Wie realistisch ist das? Und so weiter und so fort. Also es ist kein einfacher Weg. Und deswegen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es auch nicht so einfach ist, dafür sich Wege zu finden, es richtig zu machen. Ich bin auf jeden Fall bei deinem Album aber sehr gespannt, oder wie die Leute darauf reagieren werden. Und bei dir ehrlicherweise auch, was dann am Ende dabei rauskommt. Weil das ist ja auch nochmal umso spannender. So. Was aber auf jeden Fall passieren wird, ist egal, was ihr beide macht, ist die Singles, die dazu entstehen, die Bang Yannick und Redaktion ja auf jeden Fall in unsere Playlist, denn wir sind ja selber Teil des bösen Systems.
Ja,
jeden
aber
Freitag 60 Songs Playlist, Yannick. Du tötest das Album, Junge.
Ja, ich bin's. Sorry.
Ja, du bist es. Ja. Nee, Digga, guck mal, schaut doch, wo ihr herkommt. Also so hinter dir sieht man auch die Backspin im Magazin und so, weißt du, das ist ja, natürlich müsst ihr das machen. Es ist ja, ihr müsst ja auch mitgehen oder gehen.
Ja. Da bin ich wieder bei Don't Hate the Player, Hate the Game.
Ja.
Es ist halt einfach so, dieses ganze Playlisten-Streaming-Ding hat das Hörverhalten einfach nachhaltig verändert. Das ist einfach so. Ja, nichtsdestotrotz, auch wir jede Woche Freitag unsere Playlist, Thank Backspin It's Friday. Und da findet alles statt, was im Deutschrap so passiert. Auch Buddha hat da stattgefunden, auch Alicia Aber hat da stattgefunden und werdet es auch weiterhin tun, wenn ihr gerade aktuelle Releases habt und nicht gerade hier zu Gast seid.
Vielen Dank.
Und ja, jede Woche pickt sich Nico 3 Songs. Ich weiß gar nicht, wer aus der Redaktion bei unserem Tippspiel gewonnen hat, Nico, weil ich war im Urlaub und ich habe nicht mitgetippt.
Du hättest auf jeden Fall nicht gewonnen. Daniel hat gewonnen. Ich befürchte sogar, hat 3 von 3 richtig getippt dieses Mal.
Streber. Ja, okay.
Also aber lustiges Spielchen, weil die, guck mal.
Also, hast du meinen Song gehört?
Bruder, dein Song kann ich nicht. Ich kann keine Songs von Gästen. Das mache ich nicht. Ich mache das nicht und ich mache die Titel.
Nein, aber ob du ihn gehört hast.
Ja, natürlich.
Okay, ja.
Ja, aber.
Ja, aber bitte.
Bitte. Also, und das ist ja das Thema bei mir. Denn es gibt ja 2 Ebenen. Das eine mein ganz privater Geschmack, das andere natürlich auch den, was ich da höre, was ich sehe, was ich spannend finde, was ich den Leuten hier auch in diesem Format so ein bisschen mal ans Herz legen möchte, dass sie zuhören sollen. Führt aber natürlich dazu, dass die Leute schon der Meinung sind, nur weil Nico Backspin jetzt schon 3 Tage länger dabei ist, dass alles, was ich mir aussuche, immer nur Bum-Bum-Chuck machen soll. Und wenn das nicht, dann wähle ich das nicht aus. Ist nicht immer so. Ich weiß gar nicht, wie es diese Woche ist. Ich glaube, diese Woche, mehr Culpa, ist es ein bisschen mehr so. Aber führt halt dazu, dass nicht immer richtig getippt wird, was ich mir dann auswähle. Diese Woche hatte Daniel, aber hat das Team voll getroffen.
Ja, voll.
Ich habe die Songs auch gehört, deine 3 Top-Songs, ne?
Ja. Yes, Top-Song Nummer 1 ist nämlich hier aus Hamburg, Trina mit Go Down, eine deutsch-englisch gemischte Single und im allerpositivsten Sinne hatte ich da sehr starke Batman's J-Assoziation, also es ist mir, ja, finde ich, ein bisschen schwierig zu sagen, klingt wie XY, aber hier absolut positiv gemeint, fand ich eine sehr, sehr nice Single.
Klingt sehr selbstbewusst.
Auf jeden Fall.
Das ist, und genau den Satz, den du gerade, das ist genau das, was mich daran so getriggert hatte. Denn auch mal Real Talk. Ich finde, ich mag die Vielfalt auch unheimlich gerne gerade, auch in dieser Playlist. Ich finde das total stark. Aber wenn mir zu viel von Liebe, Herz, Schmerz und dann bin ich nicht immer direkt derjenige, der vielleicht davon angesprochen wird und dann brauche ich eine Ebene mehr, damit mich der Song fesselt. Hier war es fast egal, was sie sagt. Das Ganze war, die Deliverance war so Bam.
Richtig geile Attitude, ja.
Ja, das hat, und das hat mir, ja, das
ein
hat mir
starker gefallen. Beat, wie das direkt reingekommen ist, halt auch hookmäßig direkt, ne, mit so einem Ami-Sample, so Memphis-Style irgendwie. Das kommt krass.
Ja, das mochte ich voll gerne. Und deshalb schöne Grüße.
Yes, ja, ein starkes Ding.
Auf jeden Fall.
Song Nummer 2 von OG Kimo, Pimp Sport Interlude.
Mein Geheimtipp für euch da draußen, OG Kimo.
OG Kimo Geheimtipp, ja. Nur ungefähr eine Minute lang das Ding, aber reicht, reicht ja, um abzuliefern. Wieder von Frankie produziert. Ja, auch einfach stark.
Und ehrlicherweise ist gerade durch Mann bei OG Kimo, das interessiert mich mal. Hast du OG Kimo für dich mal so erschlossen? Hast du dich damit mal beschäftigt? Hast du mal zugehört? Mal, nicht, wenn nicht, ist nicht schlimm. Mich interessiert das immer einfach. Hast du einen OG Kimo-Zugang für dich mal gehabt?
Also ich muss sagen, es gibt einen Song, ich gucke jetzt auch mal direkt, wie er heißt. Der war mit Schmidt.
Ah.
Boah, Schmidt, dieser sehr Song. Heftig. Also ich liebe ja Schmidt, muss ich sagen. Deswegen bin ich dann halt auch, also ich wusste und weiß auch, wer OG Kimo ist. Aber ich dachte mir, okay, das ist mir ein bisschen zu also ich höre nicht viel Deutschrap, das muss ich dazu sagen.
Hör auf, das zu relativieren. Du kannst sagen, das ist jetzt einfach zu viel Geschranzel da.
Bei diesem Song bin ich auf ihn aufmerksam geworden und ich habe den Song, glaube ich, so 100 Mal am Tag gehört. Und ich habe mich am meisten auf sein Part gefreut, sogar tatsächlich. Weil er hat sowas Düsteres, sowas Abgefucktes und boah, ich krieg Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie er reingekommen ist. Weil er hat so, man hört auf jeden Fall raus, er hat sehr viel zu verarbeiten und er hat sehr viel zu sagen. So, das habe ich mir gedacht, als ich den Song gehört hatte.
Ja, finde ich aber auch, das hört man bei OG Kimo, ja.
Das kleine Beispiel dafür ist, ehrlicherweise, genau das groß sein. Ich hab ja so auch auf dem Streaming-Dienst meines Vertrauens so Playlisten, die ich schon seit langem auch pflege. Vorwort von OG Kimo ist seit 5 Jahren da drin und ich kann es theoretisch immer, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwo hin und es wird jetzt ein bisschen mächtig, dann nehme ich diesen Song und mache mal quasi meine eigene Introduction für die Situation, in die ich jetzt komme. So,
ja, es waren ein paar lange Wochen. Ich habe euch ganzen Songs von Anfang an versprochen, wenn ich komme, sind keine Sachen. Also krank, ich schwöre, ich weiß noch, du weißt direkt.
Sind die Konditionen verhandlungsoffen? Irgendwie, das ist schon stark. Und was ist, wenn der Scheiß funktioniert? Was ist, wenn der Scheiß funktioniert? Und ehrlicherweise ist das, was man sich, glaube ich, auch sagen muss, wenn man diese Art von Mucke macht. Und Buddha, wenn du den unkonventionellen Weg gehst, oder auch Alicia, wenn du halt vielleicht nicht das machst, was Leute von dir wollen, weil sie ein gewisses Bild von dir haben. Mhm. Was ist, wenn der Scheiß funktioniert? Und deshalb jedes Mal OG Kimo, wenn er dabei ist, einfach nur aus Respekt für das, was er geschaffen hat. Auch wenn ich es eine Frechheit finde, mir hier nur eine Minute zu servieren.
Ein Big Shoutout an OG Kimo, ist schon echt krass, auch von Mann beißt Hund. Ich glaube, das Intro ist das. Das ist auch zu krass geschrieben, einfach. Das ist wirklich, du bist dabei, quasi, wenn du es hörst, so.
Ja, absolut.
Er hat eine krasse Bildsprache.
Ja, wirklich.
Guter Feature-Part übrigens auch, Alicia. Falls du noch Feature-Gäste suchst, den würde ich dir ans Herz legen. Wie gesagt, ist ein Geheimtipp von mir. Weiter geht's. Danke. Einen haben wir noch.
Weiter geht's, genau. Song Nummer 3, Tevin mit Kompatibel. Vor 2 Wochen war sie hier noch mit Megalobons im Stammtisch zu Gast.
Jetzt da durfte ich sie nicht wählen.
Deswegen holst du es jetzt nach. Sehr gut gemacht, Nico. Ein Song irgendwo zwischen Rap und Gesang. Und es geht um die Ups und Downs der Liebe. Auch eine sehr schöne Nummer, die du da gepickt hast, Nico.
Ist das, sorry, wenn ich die ganze Zeit was sage, ne?
Du entschuldigst dich dafür, dass du
den Podcast sagst. Ich falle euch immer direkt rein.
Oder was?
Nein, aber ich komme immer direkt dazu. Ist das im Zusammenhang mit dem Film, der jetzt rausgekommen ist, ein Sachse oder irgendwie sowas?
Nee, ich glaube, das war wieder eine, in Anführungsstrichen, normale Single. Also sie ist auch auf dem Soundtrack vertreten, aber ich glaube, mit einer anderen Nummer.
Okay. Okay, cool. Mega los, mir auf Instagram gefolgt vorletzte Woche oder so. Das hat mich mega gefreut. Auch Shoutout an Mega los.
Ja, Digi, schnapp ihn dir. Real Records Nice Real heißt es immer. Also, Yannick, bist du zufrieden mit meiner Auswahl? Das ist die erste Frage, die ich an der Stelle habe.
Ja, sehr gut gemacht, Nico.
Dankeschön, habe ich Glück gehabt. Dann legen wir doch den Classic gleich hinterher. Dann machen wir unseren und dann unsere Gäste. Denn ich glaube, man kann überall eine ähnliche Geschichte erzählen. Deswegen fangen wir mal bei unserer an.
Du hast dir diese Woche Run DMC gepickt mit Tougher Than Leather. 17. Mai rausgekommen, 88, also wird jetzt 35 Jahre alt. Krass. Ist das 4. Studioalbum. Nicht ganz so populär gewesen wie der Vorgänger Raising Hell. vom Sound her, vielleicht lag es auch daran, ein bisschen, ja, experimenteller ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist nicht nur Rap, es ist auch ein bisschen Rock drin, ein bisschen Funk drin. Ist auch damals bei Release relativ gemischt aufgenommen worden, aber ich glaube, kann man so ein bisschen als Grower bezeichnen, weil inzwischen halt anders wahrgenommen als damals, ist dann auch relativ gut gechartet, also in den USA auf Platz 9 und sogar Platz 2 den R&B-Hip-Hop-Alben des Jahres gewesen. Ja, und zum Album-Release gab es dann noch einen Film, in dem die Jungs die Hauptrollen mitgespielt haben. Der ist allerdings irgendwie komplett gefloppt. Ich muss euch sagen, ich habe ihn nie gesehen, Nico. Ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist. Ja, das ist dein Classic der Woche. Tougher Than Leather.
Und die Geschichte dahinter von meiner Seite ist, da hat der graue Bart. Das sind natürlich so die ersten Schritte von mir damals. Und Run DMC ist eine... Ja, Run DMC ist eine der ersten Tapes, die ich einfach in die Hand gedrückt gekriegt habe vom Freund. So, und das war dieses Album drauf. Und deswegen ist auch für mich hier der eigentliche Run DMC-Hit für mich. Und das ist nicht keine Walk This Way oder so, sondern Beats to the Rhyme von Run DMC. Ist bis heute eine der größten Nummern von denen, die ist auf diesem Album drauf. Weil ist wahrscheinlich gefühlt, also ist der dritte Song, aber einer der, den ich wahrscheinlich am häufigsten in meinen jungen Jahren gehört habe. Deswegen war es mir wichtig, den mit reinzubringen, auch wenn ich damit oute, ja, 88, Leute, liebe Grüße. Ich bin schon ein paar Tage länger dabei.
Das ist doch geil. Das ist doch ein Luxus.
Ja, und da sagst du einen richtigen Satz, denn ich bin auch bis heute immer noch glücklich und dankbar dafür, dass ich das alles so hautnah miterleben konnte, diese ganze Golden Era, mit der groß geworden, mit all diesen Legenden, und es mir bis in die heutige Zeit getragen habe und auf diesem Weg dann natürlich auch ein paar Jahre später auf dein Classic gestoßen bin und dann auch schon aktiv mit ihm zusammenarbeiten durfte, was mich natürlich auch sehr erfreut hat, weil ohne das Run DMC Ding hätte ich mit deinem Classic der Woche nicht so viele gute Gespräche gehabt.
Ja, siehst du, und dann ohne den würde es mich auch gar nicht geben, glaube ich.
Ja, siehst du, jetzt erzähl.
Samy Deluxe mit dem gleichnamigen Album Samy Deluxe 2001 released. Da war ich natürlich noch ein kleiner Scheißer, so, da habe ich das noch nicht gehört, aber ich wurde früher immer mit CDs versorgt von meinem Vater. Und der hat mir dann eines Tages das Samy Deluxe Album gegeben, zusammen mit noch einem D12 Album oder so und irgendeinem so Black Eyed Peas Ding, so, das waren so seine zwei, drei Hip-Hop-CDs irgendwie, dass er so AC/DC und so affin. Und ja, man, dann habe ich das in meinen CD-Player geschoben damals, gehört und war direkt abgeholt. So, das war für mich das Krasseste. So direkt die ersten Drums, wie das Album anfängt. So, du, und so geile, einfach geile Drums. Ich habe früher mal Schlagzeug gespielt, so deswegen bin ich sehr drumsüchtig, so auf den, also mich spricht das am meisten an. Da ich vorher immer so Rock, Punk-Rock und sowas gehört habe, irgendwie war das für mich das erste Mal so Drums in der cleansten Form, die es gibt, weil die kommen halt aus dem Drumcomputer. Also natürlich kann kein Mensch genauso spielmäßig. Und das hat mich extrem abgeholt. Dann natürlich darauf geflowt, so wie es von Samy Deluxe halt geisteskrank. Für mich heftigstes Album bis heute. Höre ich immer wieder und immer noch gerne und ist auch immer noch irgendwie, klingt immer noch ein bisschen aktuell, finde ich so.
Alicia, hat dich das abgeholt, Samy Deluxe, irgendwann in seinen, hast du das irgendwann mal Kontakt dazu gehabt? Ich muss dich aber mal abholen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht nicht, weil ich höre gerade rein und das ist so Deutschrap 2000 hier gerade. Das ist so ein geiler Flash.
Ja, nicht so. Also, ja, leider nicht. Aber ich schäme mich gerade, weißt du so.
Quatsch, hä?
Na, Quatsch. Weil du im Deutschrap-Podcast bist, das ist ja nicht das Thema. Es ist aber so geil, weil dieser Samy Deluxe, den du da gerade beschrieben hast, ich skippe mich hier gerade durch, ne?
Ja. Ist doch geil, einfach, oder nicht?
Also der größte Hit ist Weck mich auf. Den kennt jeder von ihm, der ist damit
bis drauf. Heute aktuell leider.
Ja, genau. Stimmt auch.
Könnt ihr den mal so ansingen oder anrappen?
Weck mich, ne, auf aus diesem Albtraum.
Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Man versucht uns ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Und so weiter. Musst du
2001. Hören. Guck dir das Video an.
Ja, hör ich safe rein.
Eigentlich der größte Song, den Samy so gemacht hat, weil er sehr sozialkritisch war und wie er schon gesagt hat, 20 Jahre später immer noch scheiße aktuell. Rap-mäßig sind so Session mit Dendemann, Illo, Nico Suave,
Digga.
Ich weiß noch, wie ich mit jedem Rap-Fan quasi, die können diese Dinge auswendig mit allen Parts oder so. Oder der erste Hab gehört, wo der Rap-Superstar aus deinen Deluxe-Zeiten ja im Prinzip da schon den ersten Celebrity-Gossip aufarbeitet, der über ihn erzählt wurde und so. Samy war einfach ein scheiß Superstar zu dieser Zeit, als dieses Album gekommen ist.
Ja. Auf jeden Fall auch großer Teil meiner Rap-Sozialisierung damals, Anfang der 2000er. Definitiv.
Ja, super wichtig. War, ist auch für mich nach wie vor die coolste Form eines Deutschrappers, so wie Samy Deluxe damals war. Quasi auch auf diesem verdammt nochmal Cover und so, wie er da aussieht und so. Das ist für mich, so muss ein Rapper sein, so irgendwie. Das ist top. So.
Fand's so geil, dass Alicia, dass du keinen richtigen Verbindungspunkt dazu hattest. Musst du ran. Das sind die Hausaufgaben, die wir dir hier mit auf den Weg geben, Samy Deluxe. Und du hast uns eine Hausaufgabe, für uns eine Hausaufgabe, glaube ich, mit dabei. Ne? Was sollen wir uns anhören?
Also, ich habe SZA, kennt ihr sie? Kennt ihr SZA?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja. Okay, geil. Ja, ich habe das letzte Album von SZA mitgebracht, und zwar SOS. Ich muss sagen, ich war vor 6, 7 Jahren mal in L.A. und bin da auf sie aufmerksam geworden. Das war so, die hatte so ein Open-Air-Konzert und hat sie damals ihr Album Control rausgebracht. Da habe ich mich ja so verliebt in diese Frau, und seitdem kam halt kein Album mehr. Und ihre Musik ist aber so unfassbar gut. Und dann hat sie letztes Jahr so aus dem Nichts gefühlt ihr Album rausgebracht. Und ich weiß nicht, eigentlich wollte ich mit dem Dave-Album kommen, aber dann war ich so, nee, Alicia, so ganz ehrlich, ich habe mir dieses Album, ich bin zu dem Zeitpunkt in Afrika gewesen, bei meiner Familie 2 Wochen, und ich habe beim Aufstehen, bei meiner Familie selber, beim Einschlafen, ich habe dieses Album rauf und runter gehört und habe ich dann wieder erwischt. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, viele Leute hören keine Alben mehr, und sie ist ja jetzt auch nicht mein All-Time-Favorite-Artist. Und habe ich einfach gemerkt, okay, krass, sie hat mich einfach mit jedem einzelnen Song gepackt. So, es geht so ein bisschen um impulsive Wut, Self-Empowerment, psychischer Labilität. Also sie verarbeitet einfach, es ist wie so ein Selbstheilungsprozess. Und obwohl das so ernst, ich liebe es, wenn Leute aus so ernsten Themen aber gute Musik machen, dass ich jetzt keine Depression beim Hören bekomme, sondern es mich irgendwie motiviert. Und ich muss auch dazu sagen, ich kann mich halt mit vielen Themen als Frauen sehr identifizieren. Und in meinem ersten Album geht es halt genau um solche Themen auch. Und deswegen war ich so, ich glaube, ich nehme dieses Album mit, weil das immer noch so Musik ist, die ich heute immer noch höre. Ich gehe sogar auf ihr Konzert jetzt. Ich gehe selten auf Konzerte, aber auf ihr Konzert wollte ich unbedingt. Das ist jetzt hier im Juni. Also sie ist für mich krank. Also sie ist krass. Sie ist eine geisteskranke Sängerin. Und dann hat sie aber noch diesen urbanen Einfluss, so Travis Scott war drauf, Kendrick Lamar war drauf. So.
Das kommt doch, glaube ich, von TDE, ne? Von Top Dog Entertainment,
ja, genau.
Schoolboy Q und so.
Ja, also Hammer. Also Hammerfrau, Hammeralbum, Hammerstimme, Hammerthemen. Ich finde, jeder Song hat irgendwie so ein schwerwiegendes Thema, aber so gut verpackt. So, es macht gute Laune. Und da muss man auch sagen, ich glaube beim besten Willen nicht, dass diese Frau, die hat sich 6 Jahre Zeit gelassen für das Album, dass sie jetzt gedacht hat, okay, ich muss jetzt für TikTok Musik machen. Und einen Tag nach ihrem Release habe ich ihre Songs. Und sogar in Amerika ist ja auch nochmal so ein Ding, die Leute bringen ja jetzt nicht Singles, Singles, Singles und dann das Album dazu. Sie hat das ganze Album gedroppt und jeder Song lief auf TikTok hoch und runter. So.
Ja, total spannender Punkt. Also A, glaube ich, sagen wir so, der Erfolg vorher war ja auch schon da, so dass sie, glaube ich, auch so einen Status hat, dass sie scheißegal ist bei den Streaming-Zahlen, die da vorhanden waren. Dann kannst du auch einfach machen, wann du willst.
Ja.
Aber der zweite Punkt, dass das dann trotzdem so eine Rivalität bekommt, obwohl das überhaupt nicht dafür gemacht ist, ist ja eigentlich die größte Hoffnung, die du haben kannst, wenn du einfach Deepness hast und irgendwie eine Projektionsfläche in deiner Musik schaffst.
Sie sagt halt so, I might kill my ex, not the best idea, his new girlfriend. Also sie sagt halt, also eigentlich sollte ich meinen Ex umbringen und seine Perle auch, aber ist nicht die beste Idee, jetzt sag das mal auf Deutsch. Also so, und das haben alle Leute mitgesungen. Das ist, also als hätte sie gesagt, ich gehe zum Strand und sonne mich. So haben die Leute Videos auf diesen Song gemacht.
Ja, das Zeitgeist-Mucke, ohne Zeitgeist-Mucke sein zu wollen.
Ja.
Das ist voll interessant. So, ich selber habe gar nicht so den ganz größten Zugang zu dieser Musik, bin dann eher so von Feature-Punkten getriggert und komme von dort, finde aber die Vielfalt so spannend und vor allen Dingen ehrlicherweise in den Situationen auch dann dieses, da bin ich wieder im Hip-Hop-Basis, Real Recognize Real und pass mal auf, überragende Klammer um alles, was wir gemacht haben, weil wenn ich sehe, dass die mit denen zusammen und da und das ist dann so bewusst entstanden, dann okay, dann muss es gut sein. Und das gilt ehrlicherweise dann auch für das, womit wir angefangen haben, für Castingshows. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, dann muss es mit Leuten passieren, die dafür sorgen, dass man von draußen drauf guckt und sagt, okay, das ist was Gutes. So. Ja. Das darf kein Scheiß sein.
Und was ich auch noch dazu sagen muss, fand ich ja richtig krass, Sie hat einen Song, der heißt F2F, also Face to Face. Und der klingt halt einfach nach Avril Lavigne. Das ist einfach ein Rocksong. Sie hat einfach einen Rocksong gebracht. Das ist ja eigentlich, denkst du dir, wird ja jeder Mensch zu dir sagen, boah, das ist eigentlich nicht in der Zeit und eigentlich verbindet man sie auch nicht mit diesem Genre. Der Song war auch krass. Also sie hat einfach, sie ist für mich eine krasse Künstlerin. Sie hat so ein krasses Gespür einfach. Ich habe sogar, Avril Lavigne ist sogar hinterher noch auf den Song draufgegangen.
Ach, krass. Ja. Ich fand mich hat da eigentlich bei dem Ding vor allen Dingen auch das eigentlich, was ich nicht mag, dieses Postumverwertende von Features oder von Verses irgendwie so zu unterstützen. Aber irgendwie war selbst in diesem Kontext des Albums Older the Bastard als Gast auf dem SZA-Album irgendwie so künstlerisch, dass ich es für mich gefangen habe. Es war irgendwie gut. So. Also ehrlicherweise dann mein Triggerpunkt. Und von dort aus bin ich dann in den Rest gegangen, wo mich dann vielleicht auch emotional nicht so viel abholt. Aber ohne Frage, und ich glaube, das ist das Schöne daran, auch wenn, wie gesagt, die Zahlen groß genug sind, vielleicht etwas, was trotzdem nicht jeder mitbekommen hat. Und damit haben wir eine unheimliche Vielfalt heute in unseren Classics. Danke dafür.
Ja. Cool.
Danke euch.
Genau, und vielen, vielen Dank für euren Besuch hier. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß.
Ja.
Sorry für die Umstände. Die Jungs haben hier einiges mit mir durchmachen müssen, bis wir anfangen konnten.
Das weiß niemand, der sich das jetzt anhört.
Das lief hier alles problemlos.
Das ist ein reibungsloser Ablauf gewesen und eine wunderbare Folge mit zwei wunderbaren Menschen. Und ich hoffe, ihr kommt bald wieder. Und wir sehen uns an anderen Stellen. Denn
ja, und war mir eine Freude. Auch Alicia an dich. Sorry, dass ich deinen Namen zuerst falsch ausgesprochen habe. War mir eine Freude und eine Ehre. Und ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg.
Danke, das gebe ich dir das Doppelte zurück. Nur Liebe für euch alle.
Nur Liebe hier.
Danke. Ja, man, danke schon noch an Backspin und an alle, die sich das anhören. Peace out.
Danke, Alicia Aber, danke, Buddha. Danke, Yannick, ne, feier noch schön Geburtstag.
Danke.
Das war der Backspin Stammtisch, powered by O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch rasen.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.